Guten Morgen allerseits. Morgen. Kurze Vorstellung von mir, mein Name ist Martina Grohm, ich bin MVP für Office 365, das seit 2011. Seit 2008 beschäftige ich mich mit Public Cloud Technologien im Microsoft Umfeld. Und wie Sie wahrscheinlich hören an meinem Akzent, ich bin nicht aus Deutschland, ich bin aus Österreich. Ich hoffe, ich bin trotzdem verständlich. Sollte ich zu langsam, zu schnell sprechen, irgendwas unverständlich sein, dann würde ich Sie einfach bitten, dass Sie gleich fragen. Wir haben genügend Zeit und es ist auch wichtig, dass Sie in der Session jetzt ein bisschen was mitnehmen können und dass wir auch Fragen beantworten, die Sie vielleicht interessieren würden. Was wir machen, und diese Session mache ich relativ häufig, nämlich 10 Dinge, die Sie an Office 365 vielleicht noch nicht kennen und die mir gefallen. Das Gute, was ich habe, ist, die Session kann ich immer wieder neu machen. Warum? Office 365 ist ein Service, der sich sehr stark verändert, und zwar jedes Monat. Ich bekomme Updates rein, ich bekomme neue Features rein und so weiter. Das heißt, ich kann den Session-Titel immer gleich halten und kann aber immer andere Dinge erzählen, weil sich einfach sehr viel auch am Service ändert. Kurze Frage in die Runde. Wer ist schon produktiv mit Office 365? Okay. Zweite Frage. Wer überlegt, auf Office 365 zu wechseln? Und die dritte Frage, die ich hätte, wer glaubt, dass es gefährlich ist, seine Daten in Office 365 zu speichern? Okay, gut, dann werden wir diese Fragen auch heute ein bisschen klären. Was wir uns jetzt einmal anschauen, zuerst einmal ein kurzer Überblick, was ist Office 365 überhaupt, welche Services habe ich hier drinnen. Ich werde da relativ schnell drüber gehen, nur dass wir alle am gleichen Stand sind und auch von dem gleichen Thema durchgehen. Und dann gehen wir über diese Top-10-Liste drüber und schauen uns dann einfach an, welche Elemente aus Office 365 wirklich vielleicht nicht jeder kennt und aber interessant sein könnten für jeden. Ich habe gelernt, wenn man Vorträge macht, ist es immer ganz wichtig, dass man zumindest einen Punkt immer mitnehmen kann aus einem Vortrag. Und das ist mein Punkt für die heutige Session. Also ich hätte gern, dass Sie nach der Stunde dann rausgehen und wirklich sagen, okay, ich habe jetzt Office 365 besser kennengelernt und ich weiß, welche Möglichkeiten ich in dem Service auch drinnen habe. Schritt 1, was ist Office 365 und wie schaut das aus? Also der erste Schritt ist einmal, diese Slide zeigt ganz gut, wie das aufgebaut ist. Office 365 ist ein Service. Das bedeutet, es ist kein eigenes Produkt, es wird als Service aufgebaut. Und wenn ich mir das anschaue, von dem Bereich ist der obere Bereich, ist der Bereich, der in einem Microsoft-Rechenzentrum gehostet wird und dort bereitgestellt wird. Und der untere Bereich ist der sogenannte Client-Bereich. Das sind einfach Elemente, die ich nach wie vor auf meinem Client installieren kann und so weiter. Und das sind einfach die Punkte, die wir hier haben. Schauen wir uns das einmal kurz an, von Service zu Service. Wir haben auf der einen Seite haben wir Exchange Online. Exchange Online bietet mir aus User-Sicht ein Exchange-Server, der wird in der Cloud betrieben, ist derzeitige Basis, ist Exchange 2013. Ich habe eine 50 GB Mailbox, ich habe ein unlimitiertes E-Mail-Archiv, ich habe Anti-Spam, Anti-Virenschutz in dem Service drinnen enthalten, ich habe eine enthaltene Mail-Verschlüsselung dabei beim Service, wo ich einfach sagen kann, okay, ich kann verschlüsselte E-Mails verschicken von einem Sender zum anderen. Ich kann in dem Service auch das so konfigurieren, das ist sehr häufig im Governmental-Sektor, dass ich zum Beispiel sage, okay, ein Ministerium zum anderen Ministerium darf nur verschlüsselt über TLS Daten miteinander verschicken. Also solche Themen haben wir hier drinnen im Exchange Online-Bereich. Kostenbringer, wenn man sich überlegt, dass man auf Office 365 umsteigt mit Exchange Online, könnte in diesem Fall Anti-Spam, Anti-Virenschutz sein, weil ich einfach sage, ich brauche dieses System on-premises nicht mehr und würde mir hier auch Kosten ersparen. Zweiter Kostenbringer hier könnte sein, dass ich zum Beispiel sage, Exchange Online Archiv verwende ich für die Archivierung von meiner E-Mails. Und von den Sicherheitstechniken ist es einfach so, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt E-Mails verschlüsseln. Ich habe einfach Sicherheitsfeatures im Service drinnen, die ich mir vielleicht als kleiner oder mittelständischer Betrieb gar nicht leisten kann oder nicht leisten will. Auch für große Unternehmen könnte das relevant sein. Zweiter Bereich hier drinnen ist SharePoint Online. Und bei SharePoint Online ist es so, dass jeder User oder jeder Mandant in SharePoint Online 1 Terabyte Speicherplatz hat plus 500 Megabyte pro lizenziertem User. Das heißt, sie bekommen dort eine SharePoint Farm zur Verfügung gestellt, die sie einfach einsetzen können. Wo sie auch heute etliche Sessions sehen, wo meine Kollegen auch Ihnen zeigen werden, wie sie SharePoint Online in diesem Fall einsetzen können. Weitere Möglichkeit, die ich bei SharePoint Online dabei habe, und das ist auch einer meiner ersten Punkte, ist OneDrive for Business. OneDrive for Business bietet mir für jeden Benutzer 1 Terabyte Speicherplatz. Stand heute mit einer Ankündigung, dass das unlimitierter Speicherplatz wird. Das kann aus wirtschaftlichen Gründen für Unternehmen sehr relevant sein, weil ich dann einfach sage, okay, diese 1 Terabyte kann ich verwenden für die persönlichen Daten jedes Benutzers. Speicherplatz on-premises kostet viel Geld. Ich könnte auch sagen, meine eigenen Dateien mache ich über OneDrive for Business. Wäre auch ein Thema. Noch dabei ist Produkt, das Microsoft vor 2,5 Jahren gekauft hat, nämlich Yammer. Yammer ist das Enterprise Social Tool, das Microsoft anbietet, wo ich einfach so, viele nennen es Facebook für Unternehmen, weil es natürlich sehr ähnlich ausschaut vom Aufbau, und mit Yammer habe ich auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Team Collaboration mache, also Zusammenarbeit, Austausch, Knowledge Base Aufbau, Wissensmanagement, also das sind so typische Anwendungsszenarien hier drinnen. Skype for Business Online, formerly known as Lync Online, ist, ich habe mir jahrelang schwer getan, meinen Kunden zu erklären, was Lync ist. Ja? Und dann habe ich immer gesagt, mit Lync haben sie Instant Messaging, Videoconferencing, VoIP-Phone, la la la, und alle Kunden haben dann gesagt, und dann war der letzte Satz, den ich gesagt habe, es ist wie Skype. Und dann, wie Skype, dann ist es ja ganz klar. Also Skype for Business Online bietet Ihnen ähnliche Funktionalitäten, wie Sie es kennen aus Skype im Privatbereich. Und bei Skype for Business Online haben Sie aber darüber hinaus, das ist die unternehmensweite Kommunikationslösung, mit so Integrationen wie ein Präsenzstatus auch im Outlook, ein Präsenzstatus auch in SharePoint und so weiter. Das Interessante an Skype for Business Online, auch für einen kleinen und mittelständischen Betrieb, ist, dass angekündigt mit Jahresende es bei Skype for Business Online auch ein PBX-Replace geben wird. Was bedeutet das? Ich werde hoffentlich auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, schauen wir mal, wie das dort läuft, irgendwann einmal über Skype for Business Online auch telefonieren können. Und quasi meine Telefonanlage über Skype for Business Online betreiben können. Das ist ein Feature, das wir Stand heute noch nicht haben und das aber angekündigt ist und mit Jahresende in den USA zur Verfügung stehen wird. Und es gibt ein Commitment von Microsoft, dass sie sagen, das wird es auch weltweit geben. Was natürlich nicht ganz so einfach ist, weil wir haben überall verschiedene Regulierungsbehörden. Da muss auch die Microsoft dann durch. Ich kenne das aus Österreich, da heißt das Telekom-Regulierungsbehörde. Da geht es um so Dinge wie die internationale Notrufnummer muss ja kennen, die Person, die anruft, wo die ist. Und das ist immer schwierig, wenn man mit Voice-over-IP-Technologie telefoniert. Und solche Dinge müssen darüber auch geklärt werden. Aber das ist angekündigt mit Jahresende. Das ist alles, was ich hier im Serverbereich habe. Darüber liegt Azure Active Directory. Azure Active Directory im Serverbereich bietet mir Funktionen wie Azure Rights Management. Das bedeutet, ich kann meine Daten sehr sicher ablegen innerhalb von Office 365. Ich kann sie verschlüsseln und ich kann eben auch ein Rechtemanagement drüber tun. Ich habe bei Azure Active Directory aber auch solche Funktionen wie, dass ich externe Partner drüber einladen kann, dass ich Multifaktor Authentication einschalten kann, also solche Elemente. Auf der Client-Seite oder alles, was ich auf meinem Rechner installieren kann, habe ich dann wie gewohnt das Office, das quasi auf meinem PC installiert wird, Office 365 Pro Plus und auch andere Elemente, die ich über das Service einfach mieten kann, wie zum Beispiel Project oder auch Visio Pro für Office 365. Also daraus setzt sich das ganze Service dann zusammen. Ein Punkt ist, und das ist immer ganz lustig, nachdem ich ja 2008 mit diesen Services begonnen habe, habe ich mir am Anfang angehört, Martina, du wirst nie Geld verdienen damit. Das ist nur ein Hype. Kein Kunde wird jemals seine Daten in die Cloud legen. Wir werden da nicht hingehen. Das ist wirklich nur ein Hype. Die Microsoft bildet sich da was ein. Das erste Produkt, das ich dort vertreten habe, war eben der Spam- und der Virenschutz. Da hat jeder gesagt, das ist undenkbar, dass ein drittes Service meine Spam-Mails aussortiert. Das geht einfach nicht. Der Betriebsrat sagt, jedes E-Mail muss empfangen werden und die muss man das anschauen. Und grundsätzlich ist es aber jetzt so, nach sieben Jahren, ist es einfach, sind wir es gewohnt, diese Services auch zu verwenden. Und das merkt man auch. Und was ich auch merke mit Kunden ist, durch diese Gewohnheit, die entsteht, wo ich sagen kann, ich habe jetzt ein Service, das ich einsetzen kann, entsteht auch Vertrauen. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich muss in einen Service auch Vertrauen haben, dass ich sage, okay, ich weiß, dieser Service funktioniert und das funktioniert auch für mich als Kunde. Interessant dabei ist natürlich auch, dass auch Satya Nadella sagt, oder wir haben, wo ich 2011 das erste Mal in Redmond war, habe ich gesagt, ihr kannibalisiert euch selber, liebe Microsoft, wie ist das jetzt? Es gibt jetzt die Pakete, die ich kaufen kann, es gibt das Service, das ich mieten kann. Und auch dort haben sie gesagt, wir wissen einfach, dass das für uns aus Unternehmenssicht einfach die Zukunft ist und dass wir damit ein sehr gutes Service auch anbieten können. Wenn wir uns das weiter anschauen, welche Zahlen, weil das ist auch immer ganz interessant, weil ich spreche sehr viel mit Kunden, die dann sagen, kann ich das Service einsetzen? Ich bin ja nur ein kleiner Kunde, das Office 365 ist ja nur für große Unternehmen geeignet. Dann spreche ich mit großen Unternehmen und die sagen, ja, wir sind ja so ein großer Kunde, wir haben so viele Spezialfälle, Office 365 ist ja nur für die kleinen Unternehmen geeignet. Wenn man sich das anschaut von den Zahlen, ist es einfach so, dass ich wirklich sagen muss, das Service wird sehr stark verwendet und ich sehe das auch, was da einfach drüber geht. Und das sind einfach Daten, die sind beachtlich und die steigen auch. Also diese Zahl zum Beispiel mit den 80% war im Mai noch auf 70%, dass ich sage, 70% aller Fortune 500 Companies verwenden oder haben ein Service raus aus Office 365 in Verwendung und diese Zahl steigt natürlich sehr stark und da sagt man dann auch, okay, ich kann das dann verwenden und kann das auch einsetzen. Wenn ich jetzt einmal durch unsere Top-10-Liste durchgehe, ist eines der, also die sind jetzt nicht gewertet, ja, ob es jetzt 1 oder 10 oder 11 ist, das ist nur einfach die Liste, wie sie halt durchgehen möchte, ist OneDrive for Business ist aus meiner Sicht deswegen ein sehr gutes Service, weil ich aus Unternehmenssicht meinen Usern einen Speicherplatz bieten kann mit 1 Terabyte bzw. unlimitiertem Speicher, weil ich den Vorteil habe, dass diese User, die das auch verwenden, diese Daten auch synchronisieren können. Das heißt, das ist perfekt für Personen so wie ich, die viel unterwegs sind, die ihre Daten in OneDrive for Business ablegen, die dann einfach sagen, ich synchronisiere mir die Daten, die ich brauche, die synchronisiere ich mir mit und habe die immer dabei. Es ist grundsätzlich, wenn ich wieder von mir spreche, ist es wirklich so, es ist völlig egal, welches Gerät ich gerade verwende. Ich muss mich nur woanders anmelden mit meiner Office 365 Identität und dann auf Synchronisieren gehen und dann kann ich sofort wieder weiterarbeiten und das ist ein großer Vorteil, wenn ich solche Daten dabei habe. Wenn wir uns das anschauen, wie das dann ausschauen könnte, ist zum Beispiel, habe ich hier Dokumente drinnen, die ich auch teilen kann und das ist ein weiterer Vorteil, den ich drinnen habe im Service. Ich kann aus OneDrive for Business einfach Daten teilen, mit externen Teilen, mit internen Teilen und das in mehreren Varianten. Das ist etwas, wo viele Unternehmen sagen, bei uns ist so eine Schatten-IT entstanden. Ja, unsere User müssen Daten austauschen, die verwenden plötzlich Dropbox, dann teilen sie aber Daten, die vielleicht sehr sensibel sind, stellen das in einen Public Cloud Service und schicken die aus. Mit OneDrive for Business kann ich solche Szenarien ganz gut einfangen. Warum? Ich gebe dem User eine Plattform und mit dieser Plattform kann der User Daten austauschen, kann Daten teilen, kann einfach zusammenarbeiten. Und ich komme auch ein bisschen weg von diesen E-Mail-Attachments. Es ist ja immer ganz interessant, wenn man mit einem Team zusammenarbeitet und man hat ein Dokument, das man überarbeiten muss, und dann schickt man das Dokument an 5 Leute und kriegt dann als E-Mail-Attachment 5 verschiedene Versionen zurück und sitzt dann und konsolidiert. Und das ist aber nicht mehr effizient. Ich muss einfach eine Plattform bieten, wo ich sagen kann, ich kann zusammenarbeiten, ich kann Daten sicher austauschen und ich bleibe auf einem Dokument drauf. Ja, sowas nennt man E-Mail-Trees, wenn man sagt, man tauscht das so aus. Das Interessante ist dann auch, dass, wenn ich über das Teilen oder das Sharen spreche, ich habe als Unternehmen natürlich auch die Kontrolle, wie geteilt wird. Also ich kann einfach festlegen, ich möchte, dass in meinem Tenant wirklich nur das Teilen innerhalb des Unternehmens erlaubt ist, dass ich gar nicht mit externen Personen teilen darf. Das ist die Möglichkeit 1. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage, ich möchte auch mit externen teilen dürfen, aber nur mit externen Authentifizierten. Das bedeutet, ich sage, ich teile ein Dokument und ich lade die Martina Grom mit ihrer E-Mail-Adresse dann ein. Und die muss ich anmelden am Service, damit ich auch sehe, okay, dieser User hat sich angemeldet und der hat das Dokument verwendet. Wenn Ihr Unternehmen aber ein Thema hat, dass man zum Beispiel, und das sehe ich sehr oft, wenn Unternehmen Dropbox einsetzen, dann sagen die, der einfachste Weg für mich, ein Dokument zu teilen, ist, dass ich einen Link verschicke. Und das Ganze können Sie auch über SharePoint Online oder OneDrive for Business machen. Und das heißt dann extern anonym geshared. Das heißt, jede Person, die diesen E-Mail-Link bekommt, die kann das Dokument dann auch öffnen. Das kommt ganz darauf an, was für eine Strategie Sie haben. Ich habe Kunden erlebt, die wirklich in einem sehr sensitiven Bereich arbeiten, die sagen, unsere User, die wissen, was sie teilen, die dürfen anonym sharen. I don't care. Ja? Es gibt aber auch andere Unternehmen, die sagen, das geht gar nicht. Ich muss auch nachvollziehen können, aus Unternehmenssicht, welche Dokumente nach außen geteilt werden. Und ich möchte zumindest wissen, welche Personen das sind. Und das können Sie mit dieser externen Authentifizierung machen. Das Interessante hierbei ist ja auch das, das ist jetzt eine Demo, wo ich dann auch hergehen könnte und sagen, ich gehe auf Sync. Und synchronisieren bedeutet, dass ich meine Dokumente dann auch auf meinem lokalen PC gespeichert habe und im Windows Explorer dort auch auf die Dokumente Zugriff habe. Ist perfekt, weil ich brauche dann nicht immer Internetverbindung. Auch das ist ja so ein häufiges Argument, ich kann nicht in die Cloud gehen, weil meine Internetverbindung ist viel zu schwach. Sie können offline arbeiten damit, Sie arbeiten mit den Dokumenten. Sobald Sie wieder einen Internetzugriff haben, wird das Dokument synchronisiert. Und auch solche Themen habe ich. Wenn ich jetzt erzählt habe, wir können ja auch zusammenarbeiten an einem geteilten Dokument, was passiert denn, wenn jetzt 5 Leute gleichzeitig das Dokument überarbeitet haben? Da habe ich dann diese Möglichkeit, dass OneDrive for Business mir auch diese Konflikte zeigen würde und ich die auflösen könnte. Sollte ich tatsächlich einen Absatz oder genau eine Zelle von 4, 5 Personen bearbeitet werden. Also auch solche Möglichkeiten hätte ich dann hier drinnen. Zweiter Schritt ist Verschlüsselung, Multifaktor Authentication, Security und das Compliance Center. Microsoft tut alles daran, dass ihre Daten noch sicher sind und ist da sehr transparent. Was ich im Service drinnen habe, sind solche Funktionen wie Multifaktor-Authentifizierung. Multifaktor-Authentifizierung bedeutet, es ist etwas, was ich weiß, Benutzername und Kennwort, und etwas, was ich besitze, was ich bei mir habe. Im Normalfall ist das so, bei einer Multifaktor-Authentifizierung ist das mein Handy. Das bedeutet, ich möchte mich an einer Plattform anmelden mit Benutzername und Kennwort und dann bekomme ich noch zusätzlich entweder eine SMS geschickt mit einem Zugriffscode oder ich werde angerufen, kann das dann freischalten oder ich habe eine App, mit der ich dann sage, okay, ich bin wirklich die Person, die sich an dem Service anmeldet. Multifaktor-Authentifizierung ist derzeit, ich kann es Ihnen nur empfehlen, können Sie auch machen für Ihre privaten Accounts, also für Ihre Microsoft-ID und so weiter. Warum? Wenn Kennwörter gehackt werden, und das ist leider so, ja, wir leben in dieser Welt, mit Multifaktor-Authentifizierung müsste derjenige, der in Ihre Identität eindringen möchte, zumindest auch Ihr Telefon haben, ja, oder SMS empfangen. Und solche Themen. Schauen wir uns das einmal kurz an. wenn ich MFA aktivieren würde. Ich habe hier eine Webseite, da melde ich mich mal kurz an. Nehme meinen Administrator. Und bin dann hier angemeldet. Ist gleich noch was. Das zweites machen. Wenn ich jetzt hier in die Administrationsoberfläche umsteige, dann sehe ich auf der linken Seite meine Benutzerverwaltung mit meinen Benutzern. Und ich habe hier drinnen in der Benutzerverwaltung die Möglichkeit, schalte Multifaktor-Authentifizierung ein für das Service. Geht einmal auf Setup. Dann sollte die Seite kommen. Immer wieder spannend. Und sobald ich dann in der Seite drinnen bin, kann ich auch Multifaktor-Authentifizierung einschalten. Nehmen wir mal den Ellen Steiner, wo ich dann auch sehe, okay, das ist Ellen Steiner mit diesen Konten und ich würde hier auch sehen, ich kann das Multifaktor-Authentifizierung hier einschalten. Könnte auch noch sagen, dieser Benutzer, ich verwalte den noch einmal, wir schalten das jetzt einmal ein. Und wie schaut das dann aus, wenn sich der Benutzer dann anmeldet? Zu diesem Zweck melde ich mich jetzt einmal im Firefox an als Ellen Steiner. Gehe wieder zu meiner Anmeldeseite. In dem Fall melde ich mich dann mit dem Benutzer an. Und was passiert dann im ersten Schritt? Im ersten Schritt sagt er, Achtung, ich möchte jetzt Multifaktor, also es hat sich was geändert, du kannst dich nicht einfach mit Benutzername und Kennwort anmelden. Ich komme jetzt auf einen Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich muss das jetzt einschalten. Das heißt, im nächsten Schritt gehe ich auf Setup Now. Und dann habe ich eine Möglichkeit zunächst einmal, dass ich mein Telefon authentifiziere für diesen Benutzer. Ich habe das bei dem Benutzer schon einmal gemacht, deswegen steht die E-Mail-Adresse auch schon drinnen. Und hier würde ich dann sagen, okay, ruf mich einmal an. Und das mache ich jetzt einmal. Gehe einmal auf Call Me. Und dann sollte ich angerufen werden auf meinem Telefon, um das eben zu authentifizieren. Da ist es schon, sehe ich auch hier. Also ich habe hier die Phone-Authentifizierung, gehe auf Answer. Dann sagt die Phone-Authentifizierung, Achtung, du musst das jetzt authentifizieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was passiert dann? Sie sehen auch hier, sobald die Authentifizierung durchgelaufen ist, habe ich dann hier meinen Account angemeldet und würde dann auch hier die Settings sehen. Das bedeutet, im nächsten Schritt würde ich auf Done oder Erledigt gehen. Was habe ich hier noch drinnen? Ein sogenanntes App-Kennwort. Wofür brauche ich das? Ein App-Kennwort brauche ich dann, wenn ich mit einer Applikation arbeite, die Multifaktor noch nicht unterstützt. Das kann irgendeine ältere Applikation sein, zum Beispiel Outlook 2010 ist so eine Applikation. Zu damaligen Zeiten hat es Multifaktor noch nicht gegeben, Outlook kannte das noch nicht. Dafür brauche ich ein App-Kennwort. Und diese App-Kennwörter kann ich einmalig vergeben und ich kann sie auch einmalig wieder zurückziehen. Das bedeutet, wenn irgendjemand mein App-Kennwort kennt und sich dann anmelden kann, dann kann ich dieses App-Kennwort auch disablen. Und das hat aber keinen Einfluss auf mein sonstiges Account. So, jetzt gehe ich einmal auf Erledigt. Dann ist Multifaktor aufgesetzt und ich sehe dann auch hier, ich bin jetzt angemeldet und bin im Service drinnen und kann das auch sofort verwenden. Also das ist ja etwas, was Sie machen können. Alternativ zum Multifaktor anrufen oder SMS gibt es auch eine sogenannte Authentifizierungs-App. Die Authentifizierungs-App verlangt dann von Ihnen einen PIN-Code, wo Sie dann sagen, okay, ich habe jetzt einen Request bekommen zur Anmeldung und mache das dann mit einem PIN-Code und kann mich dann hier anmelden. Ja, alles klar? Ja. Sie können das pro Benutzer einzeln machen. Ja? Also wirklich empfehlenswert. Die Frage war, kann ich Multifaktor pro Benutzer, also benutzerbasierend aktivieren oder muss ich das für alle aktivieren? Sie aktivieren das tatsächlich nur für einzelne Benutzer, so wie ich das jetzt gemacht habe mit Ellen Steiner. Und für andere Benutzer können Sie es auch so belassen. Ja? Zweite Frage.
Die Telefonnummer, die war bei Ihnen eben schon vorgegeben, ist die schon im System zu finden oder kann ich die eingeben? Weil wenn ich die eingeben kann, kann jeder seine Telefonnummer ja im Nachhinein noch angeben.
Ja, Multifaktor, also die Frage war, die Telefonnummer, die ich hier eingeben kann, ist die schon vorgegeben? Oder kann sie der Benutzer selber vergeben? In meinem Beispiel war die schon drinnen, nämlich meine Telefonnummer. Warum? Weil ich bei Ellen Steiner schon einmal Multifaktor enabled hatte. Normalerweise vergibt der Benutzer seine eigene Telefonnummer.
Also ich gebe mein irgendwo klaut mir jemand das Passwort, kann ich dann anmelden und gibt dann seine Telefonnummer ein und kommt genauso rein. Ich sehe auch nicht den
Dieser Fall würde nur dann auftreten, also die Frage war, warum ist das dann sicher, weil wenn mir jemand mein Phone klaut, dann kann er ja jederzeit
sein eigenes benutzen,
ja. Der Fall ist jetzt folgender, ich habe dem Ellen Steiner meine Telefonnummer hinterlegt und das war das einmalige Setup von Multifaktor-Authentifizierung.
Ja?
Wenn ich sie das erste Mal aufgesetzt habe. Ich zeige es noch einmal her. Gehen wir kurz noch einmal raus, nehmen wir vielleicht einen anderen Benutzer. Nehmen wir doch die Christa Geller. Aktiviere bei der Christa Geller Multifaktor. Und melden uns als Christa Geller mal an. Ah, gut, bei ihr ist das jetzt noch nicht enabled, das war zu schnell. Wenn ich den ersten Schritt mache, dieser Anmeldung, ja, gehe jetzt einmal hier auf Sign In, dann kommt hier Setup Multifaktor Authentifizierung. Set it up now. Das ist mein erster Schritt.
Kann ich jetzt eintragen,
was ich Lust habe? Da können Sie jetzt eintragen, was Sie Lust haben. Ja?
Ja, ich sehe nicht den
Sicherheitsfaktor. Okay, ich zeige es Ihnen gleich. Ja? Ich trage jetzt hier meine Telefonnummer ein. Nehmen wir wieder Österreich. Sagt dann Call Me. Und sobald das dann durchgeht und ich angerufen werde, dann authentifiziere ich das. Und kriege mein App-Kennwort und habe mich angemeldet. Okay? Jetzt habe ich meine Telefonnummer an das Account von der Christa Geller gebunden. Okay?
Für immer.
Für immer.
So. Wie ist denn das, wenn man das jetzt ändern wollte? Also wenn die Dame eine neue Telefonnummer bekommen hat, dann muss die ja auch in der Lage sein, das zu ändern.
Genau.
Oder welche Frage kann das irgendjemand Fremdes einfach für Sie tun? Ne? Also dann wird
Gut.
ja genau dieser
Sicherheitslücke eintreten. Richtig. Jetzt bin ich abgemeldet als Christa Geller und würde das nächste Mal mich wieder anmelden. Gehe also hier noch einmal rein, ist der nächste Tag. Meld mich an. Und melde mich an. Jetzt habe ich keine Verifizierung mehr. Ja? Das heißt, jetzt ist meine Authentifizierungsmethode über das Phone festgelegt und ich würde jetzt hergehen, bekomme auf der hinterlegten Telefonnummer den Anruf und verifiziere das Account. Ja? Den Fall, den Sie beschrieben haben, tritt dann ein, wenn der Administrator Multifaktor enabled und genau in diesem Moment jemand von der Christa Geller das Telefon klaut, ihr Kennwort kennt und das Multifaktor-Setup durchführt für Sie. Dann trifft dieser Fall ein.
An der Stelle ist es unsicher, danach habe ich dann am Weg.
Genau. Das müssen Sie nicht jeden. Also die Frage ist, muss ich Multifaktor-Authentifizierung dann jeden Tag machen, wenn ich mich anmelde? Die Antwort ist nein. In Office 365 können Sie das Service so konfigurieren, dass Sie zum Beispiel sagen, in unserem Netzwerk, also in unserem IP-Bereich, brauche ich keinen Multifaktor, weil das ist ein bekanntes Netzwerk, das ist ausgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Benutzer dann jedes Mal sich anmelden muss. Das kommt ganz darauf an, wie Ihre Sicherheitsregeln sind. Wenn Sie sagen, ich möchte das aber, dass der User immer Multifaktor verwendet, dann muss er sich auch innerhalb des Netzwerkes anmelden. Was Sie auch machen können, Sie können Multifaktor auch sagen, das ist jetzt ein Device, wo ich mich häufig anmelde. Dann legen Sie das fest auf diesem Browser, dass Sie sich öfters angemeldet haben. Ja? Also das sind einfach die Varianten, die Sie hier dann verwenden können. Okay? Alles klar soweit. Noch eine Frage. Wie Sie die Änderungen machen können, da gibt es einen eigenen Link. Ich gehe jetzt einmal hier in das Profil rein von der Christa Geller und habe dann hier in den Settings drinnen hier Additional Security Verification und hier drinnen auch meine Security Settings. Ja, würde also dann hierher gehen und würde sagen, okay, ich muss das jetzt ändern, habe eine neue Telefonnummer bekommen oder möchte statt der Telefonnummer die App verwenden. Und dann kann ich das hier einfach machen. Und da sehen Sie, da haben Sie verschiedene Optionen, die Sie eintragen können. Und da könnten Sie auch sagen, ich nehme die Azure Authenticator App. Ja, das ist normalerweise die Authentifizierungsmethode, die ich verwende, weil ich das immer über eine App mache. Warum? Ich bin sehr oft international unterwegs. Ich muss nicht immer einen Roaming-Anruf haben. Ich mache das einfach über die Authenticator App und habe damit auch die Verifizierung drinnen. Okay? Und was ich noch machen kann, ist, dass ich hier auch sagen kann, das ist meine präferierte Variante. Also ich könnte jetzt auch hier einfach umschalten. Ich möchte aber nicht immer angerufen werden, sondern ich möchte eine SMS bekommen. Okay? Ja, noch eine Frage.
Spinnen wir das Ganze weiter? Da muss ja man doch zuerst ja angemeldet sein, um das Ganze zu machen. Das heißt, ich muss mich vorher authentifiziert haben, dass mein Handy geklaut war, ich habe die Nummer gestartet, eine neue Nummer, kann nicht mehr angerufen werden.
Dann? Genau, also die Frage ist, was passiert, mein Telefon geht verloren oder wird geklaut und so weiter. Ich habe Multifaktor aktiviert auf meinem Account, ich kann mich nicht mehr anmelden, was richtig ist, wenn ich die Methode gewählt habe, dass ich angerufen werde. Was passiert dann der Administrator, das haben Sie ja gesehen, der kann pro Benutzer Multifaktor einschalten oder auch disablen. Was würde der Administrator in dem Fall machen? Der würde in die Multifaktor-Authentifizierungssettings dieser Userin gehen, würde sie entweder disablen oder würde ihr dann ein neues App-Kennwort schicken. Ja? Also auch das ist möglich. grundsätzlich nein, weil das ist ein userzentriertes Verfahren. Also es sollte der Benutzer das festlegen, mit welchem Verfahren er sich anmeldet. Ja? Also das sind genau dann diese Optionen. Ich zeige Ihnen auch das wieder her. Wechseln wir also zum Benutzer und gehen einmal zu Christa Geller. Da sehe ich einfach Disable. Kann ich das einmal wieder deaktivieren, Multifaktor. Ich könnte auch erzwingen und hier könnte ich dann auch sagen, Achtung, es gibt verschiedene Settings und da könnte dann einfach hergehen, wenn das Telefon sich geändert hat, setzt dieses Hackerl da, ich möchte, dass dieser User das Setup noch einmal durchführt, das heißt, die Christa Geller meldet sich das nächste Mal an, kommt wieder auf diesen Einrichtungsschirm und hinterlegt ihre neue Telefonnummer oder eine neue Authentifizierungsmethode. Okay? Gibt es noch Fragen zum Multifaktor? Ja.
Es gibt ja im Store gibt es ja zwei Authentication.
Ja.
Einmal die Azure und einmal die ohne das Azure.
Ja, toll, oder?
Sind aber unterschiedliche Apps
ja.
Mit unterschiedlichen Anwendungsfällen.
Ja, richtig. Also die Frage lautete im Phone Store und zwar unabhängig in welchem, ob es Android ist oder der Microsoft Store oder der Apple Store, gibt es zwei unterschiedliche Phone-Faktor-Authentifizierungs-Apps. Und zwar eine, die mir einen Code generiert. Die kann ich verwenden für meinen Facebook-Account, für meinen Google-Account, für meine Microsoft Live-ID. Und eine zweite, die heißt einfach Azure Authenticator. Und die Azure Authenticator-App ist diejenige, die ich hier im Enterprise-Umfeld einsetze. Ja? Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, bin ich glücklich, dass wir zwei Apps haben? Die Antwort ist ganz einfach nein, weil es ist natürlich eine App immer einfacher für alle User, aber es ist derzeit einfach getrennt. Die Phone Authenticator App ist ein bisschen sicherer, weil sie einfach nicht Codes dann vorgeneriert und das ist einfach die Methode, die im Moment dafür verwendet wird. Okay? Auch eine sehr häufige Frage, die ich zu den Applikationen bekomme, ist, brauche ich jetzt überall für jedes Konto, wo ich Multifaktor einschalte, eine eigene App? Nein, Sie können in dieser App verschiedene Methoden einfach drinnen haben. So wie ich zum Beispiel, ich habe mein Facebook, mein Live-ID und so weiter in einer Authenticator-App drinnen. Okay? Gibt es noch Fragen oder findet noch jemand Multifaktor-Authentifizierung unsicher? Gut, dann gehen wir mal weiter. Spring nur zurück zu meinen Folien, um das dann durchzuschauen. Das ist das Message Security, das zeige ich jetzt einfach einmal nur in den Screenshots her. Was mache ich hier? Ich kann verschlüsselte E-Mails aus Exchange Online heraus verschicken. Das bedeutet, ich könnte hier zum Beispiel eine Regel machen, wenn ich an eine externe spezielle Person eine E-Mail verschicke und da sind zum Beispiel Patientendaten drinnen oder irgendwelche Geheiminformationen, dann kann ich sagen, jedes E-Mail, das an den Dr. Toni Ramos geschickt wird, wird automatisch verschlüsselt. Ja? Diese Regel kann ich natürlich auf andere Methoden auch ansetzen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich eine E-Mail verschicke und ich lege die als sensitiv fest, dann wird die immer verschlüsselt. Also auch solche Möglichkeiten hätte ich hier. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal die Regel erstellt. Was passiert dann? Ich verschicke dann meine E-Mail und der Empfänger bekommt dann eine verschlüsselte Nachricht, wo er einfach nur nichts sieht, wo er dann wirklich auf den Link zugreifen kann und sagen kann, okay, melde mich hier an. Und wie wird das dann ausschauen, wenn er diese Mail dann geöffnet hat, dann muss sich der Empfänger anmelden. Also das heißt, es ist immer authentifiziert und ich weiß immer, was mein Empfänger dann auch anschaut. Ja? Also ob er diese Mail bekommen hat und ob er sie verschlüsselt hat. Aus technischer Sicht ist es so, dass diese E-Mail Office 365 nie verlässt. Die wird tatsächlich in Exchange Online verschlüsselt und auch der Empfänger greift dann auf diese E-Mail zu, auf die verschlüsselte E-Mail hier drinnen. Weitere Methode, die ich hier drinnen habe, ist Data Loss Prevention Policies. Data Loss Prevention oder Data Leak Prevention ist einfach eine Methode, wo ich serverseitig einstellen kann, Achtung, ich möchte nicht, dass meine Benutzer Kreditkarteninformationen per E-Mail verschicken. Ja, häufiger Anwendungsfall. Schicken Sie mal mir Ihre Kreditkarten, ich buche das dann schon ab. Ja, und auch viele andere vielleicht. Data Loss Prevention macht Folgendes. Data Loss Prevention, dort definieren Sie ein Regelset, wo Sie einfach sagen, okay, wenn Kreditkartendaten in meinem Mail drinnen sind oder in meinen Dokumenten, wenn Sozialversicherungsdaten drinnen sind und so weiter, dann passiert etwas. Mit dem passiert etwas, ich könnte hier zum Beispiel festlegen, die Mail wird gar nicht verschickt oder der Benutzer bekommt einfach eine Info, Achtung, du bist gerade dabei, Kreditkartendaten zu verschicken. Oder die nächste Methode ist, ich bekomme auch einen Admin, also auch der Admin wird darüber informiert, dass ich vielleicht Daten verschicken möchte, die ich nicht verschicken darf. Also auch diese Möglichkeiten habe ich hier und könnte das eben absichern. Schauen wir uns das einmal an. Das Gute daran ist, ich habe diese Data Loss Prevention Policies, kann ich auch auf SharePoint Online und auf OneDrive for Business ziehen. Was bedeutet das? Ich habe früher gesagt, im OneDrive for Business, ich speichere da alle meine Daten, ich habe halt ein Word-Dokument, da habe ich alle meine Kennwörter drinnen, meine Kreditkartendaten, meine Bankkontendaten und so weiter. Und das synchronisiere ich in OneDrive for Business. Das Regelset erkennt dann, Achtung, da sind Kreditkartendaten drinnen und verschlüsselt mir das Dokument sofort. Das bedeutet, es wird nicht nur Addressed BitLocker verschlüsselt, sondern auch das Dokument selber wird über Data Loss Prevention Policies einfach verschlüsselt. Wie schaut das dann aus? Genau das. Hier wurde das eben entdeckt, da sind mehr als 10 Kreditkartendaten drinnen und das Dokument ist gesperrt. Das heißt, auch wenn ich das in OneDrive for Business in einen Folder lege, wo schon 5 Personen darauf Zugriff haben, weil mit denen arbeite ich immer zusammen, können die das Dokument nicht anschauen. Ja? Also auch solche Regelwerke und Regelsets kann ich dann auch machen. Nummer 3, ein bisschen anzahlen. Nummer 3, 5x5x5, Office 365 Pro Plus. Das Sie mit Office 365 bekommen, bedeutet, wenn ich das lizenziert habe, dann kann ich dieses Office 365 Pro Plus, das Office, das ich am Desktop installiere, auf bis zu 5 Geräten installieren. Das heißt, ich kann das auf meinem Firmen-PC installieren, auf meinem Firmen-Notebook und zu Hause habe ich vielleicht den neuen, ganz coolen MacBook Air und dort kann ich mir dann das Office 2016 von Microsoft auch installieren. Und dann hätte ich noch immer 2 Installationen frei, weil ich kann bis zu 5 Installationen verwenden. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil die Lizenzierung einfach auf Benutzer bezogen ist. Und ich habe nicht nur die Möglichkeit, das auf bis zu 5 Geräten zu installieren, dafür habe ich auch noch 5 Tablets, iPad, Android-Tablet, Surface-Tablet, wo ich das Office verwenden kann. Und ich habe auch bis zu 5 mobile Devices. Und wie Sie ja vielleicht wissen, gibt es am iPhone oder auf iOS, auf Android gibt es ja auch schon eine Office-Variante. Und die kann ich dann damit auch nutzen und mit meinem Konto verbinden. Das heißt, aus Benutzersicht bin ich einfach unabhängig und kann das Office einfach überall nutzen, egal mit welchem Gerät ich gerade arbeite. Und das ist gerade aus Unternehmenssicht schon ein großer Vorteil, weil auch die Administratoren sagen, okay, ich kann meinen Benutzern auch die Möglichkeit geben, das Office, das sie im Unternehmen verwenden, auch privat vielleicht zu Hause zu nutzen und mit ihrem Account zu aktivieren. Ein Punkt, der ein bisschen unbekannt ist, ist ganz interessant, das ist die Skype for Business Web-Applikation. Skype for Business, haben wir schon gesagt, Instant Messaging, Webkonferenzen und so weiter. Skype for Business Web-Applikation bedeutet einfach, ich kann in meinem Browser, also im Internet Explorer, einer Konferenz teilnehmen und habe dort genau die gleichen Funktionalitäten, als hätte ich den Skype for Business Client bei mir installiert. Und habe also Audio, Video, kann meinen Screen sharen und so weiter. Das ist ganz praktisch, ich sehe das sehr oft bei Kunden, wenn ich mir das anschaue, es gibt da zum einen gibt es einen Web-Scheduler. Im Web-Scheduler kann ich einfach Konferenz Links erzeugen und kann sagen, wir treffen uns halt und ich lade hier externe Personen ein. Ich muss das nicht über mein Outlook verwenden, mache das ganz einfach, das Konferenzmeeting über den Webscheduler. Und wie würde das dann ausschauen, wenn ich tatsächlich in der Web-App drinnen bin, in der Skype for Business Web-App, da sehe ich genau, ich bin hier in meinem Browser und habe einfach Audio-Video-Funktionalitäten und das alles drinnen. Ich verwende das, also ich persönlich verwende das sehr häufig, wenn ich zum Beispiel in ein Skype for Business Meeting eingeladen werde, wo tatsächlich der Zugriff nur intern erlaubt ist. Ja, wo ich mit meinem Fat-Client mich niemals in eine Konferenz einwählen kann, aus Sicherheitsgründen, kann ich über den Web-Scheduler an der Konferenz teilnehmen, wenn das erlaubt wird. Also ist auch ein kontrollierter Zugriff von externen Personen, den ich damit verwenden kann.
Frage, der Eingeladene, der braucht auf seinem eigenen Client keine weiteren Voraussetzungen, weil es alles über den Browser läuft.
Richtig. Also die Frage war, wenn ich Skype for Business Web Access verwende, brauche ich dann einen Client installiert? Nein, die Antwort ist nein, ich kann das tatsächlich über den Web-Zugriff einfach machen. Ja? Was ich natürlich brauche, ist, es wird ein Plugin installiert, sonst habe ich keine Audio- und Videofunktionalität und ich brauche natürlich ein Gerät, das eine Soundkarte drinnen hat. Ja? Das vergessen viele oft. Ja? Und das ist immer so, die ersten 10 Minuten, wenn man in so ein Skype for Business Meeting geht, hören Sie mich, sehen Sie mich und so weiter. Also solche Elemente habe ich. Und ich habe Kunden, die dann super in dem Meeting drinnen sind und dann sagen, ich muss mich mit dem Telefon einwählen in die Konferenz, weil ich habe einfach keine Soundkarte. Gibt es nach wie vor. Ja. Das ist vielleicht auch etwas, was wichtig ist. Sie haben auch die Möglichkeit bei Office 365, Ihren Kunden oder Teilnehmern eine Einwahlnummer in Webkonferenzen zur Verfügung zu stellen. Das geht über einen Partnerservice, da gibt es einfach Anbieter, die ich da einbinden kann. Ja, ist auch so ein Thema. Noch eine Frage?
Frage nach dem
Plugin, was ich gerade. Okay, gut. Reporting Services, das ist auch etwas, was ganz interessant ist. Ich zeige es einmal jetzt hierher von am Screenshot drinnen. Ich muss sehr oft aus Administrationssicht einfach nachweisen, was tut sich in meinem Office 365. Ja? Wo sind Data Loss Prevention Themen passiert? Wo habe ich Compliance Reports? Was sind einfach die Benutzer, die E-Mails verschicken und solche Sachen? Also ich muss einfach Daten auch analysieren können aus dem Service heraus. Und da bietet mir Office 365 bereits vorgefertigte Reports. Das ist jetzt zum Beispiel ein Report, wo ich einfach sehe, wie schaut es aus mit meinem Mailverhalten? Was sind die häufigsten E-Mails, die verschickt worden sind? Was sind Spams? Was sind Viren? Was sind meine häufigsten Empfänger und meine häufigsten Absender? Also solche Themen kann ich hier drüber machen. Nur welche Reports habe ich noch drinnen? Schauen wir wieder zurück in unsere Admin-Oberfläche. Ich habe hier drinnen ein Bereich, der nennt sich Reports und in den Reports, und da sehe ich einfach, welche Möglichkeiten an Reports ich hier drinnen habe. Ich habe da so Reports wie, ich kann mir die Nutzung von OneDrive for Business anschauen. Ich habe Reports drinnen, wo ich einfach sagen kann, okay, welche Browser werden verwendet. Also ich habe wirklich eine große Analyse drinnen, die einem Administrator auch durchaus helfen kann, zu sehen, wird der Service genutzt, wird es nicht genutzt. Ich habe Kunden zum Beispiel, die rechnen die Skype for Business Usage auf Kostenstellenbasis ab. Und die brauchen dann diese Reports, wo sie sagen, okay, meine Benutzer haben das verwendet und so weiter. Die Informationen, die Sie hier drinnen sehen, ist zum Beispiel auch, wie viel Speicherplatz wird auf SharePoint Online verwendet. Oder welche Sessions hat es gegeben im OneDrive for Business, wie viele Konferenzen. Also alle solche Daten kann ich dann, wie die Cheerleader, gell? Alle solche Daten kann ich dann hier raus abfragen. Gut, ich tue schon weiter. Nächster Schritt. Yammer. Auch Yammer zeigt das jetzt einmal auf Screenshot-Basis her, nicht live. Was ist Yammer? Yammer ist das Enterprise Social Netzwerk, das ich einfach in Office 365 verwenden kann. Und Yammer hat einen großen Vorteil. Ich bin mit Yammer, mit meinen Benutzern sehr, sehr schnell. weil der Benutzer steigt ein und der weiß, der kennt sich sofort aus. Also es gibt eine sehr schnelle Adoption-Rate der Benutzer, die sagen, okay, da bin ich drinnen, da habe ich meine Gruppen, da habe ich meine Teams, da kann ich Kollegen einladen, da kann ich Personen taggen, da kann ich Dinge suchen. Das heißt, es ist wahnsinnig schnell von der Implementierung. Yammer eignet sich vor allem dann für die Teamzusammenarbeit. Ich kann mit Yammer sehr schnell Teams machen, ich kann Daten austauschen, ich kann mit denen kommunizieren. Ein weiterer Anwendungsfall von Yammer, den ich hier drinnen hätte, wäre zum Beispiel der externe Austausch. Ich kann in Yammer auch externe Netzwerke bilden. Und ein externes Netzwerk bedeutet im Unterschied zum internen Netzwerk, in einem externen Netzwerk kann ich auch mit externen Personen arbeiten und kann einfach beliebig externe Personen einladen. Typischer Anwendungsfall ist zum Beispiel Marketingabteilungen, die haben ihre Agenturen, die ihnen Daten liefern müssen und so weiter, und die sagen, wir machen das über ein externes Netzwerk. Weil dann haben wir unsere Projektgruppen, ihr schickt uns, was ihr habt, wir geben euch Feedback und so weiter, und ich spare mir dieses E-Mail-Ping-Pong und dann FTP-Server vielleicht auch, weil ich das einfach so intern schön austauschen kann. Der Unterschied von zum Beispiel, weil viele sagen dann, was hat Yammer für einen Vorteil, ich kann ja genauso in Facebook eine private Facebook-Gruppe machen. Der Unterschied dazu ist, die Yammer-Daten sind ihre. Die gehören ihnen, auf die haben sie Zugriff, die können sie exportieren. Eine private Facebook-Gruppe ist eine Facebook-Gruppe und die Daten sind nicht ihre. Ja, wenn Facebook sich entscheidet, diese Gruppe zu schließen, ist sie zu. Viel Spaß, schreiben Sie dann ein paar E-Mails nach San Francisco und hoffen, dass das irgendjemand liest und Ihnen die Gruppe wieder aufmacht. Ja, also das ist so einfach der Unterschied. Der weitere Unterschied ist auch, die Daten gehören Ihnen und sind in Ihrem Tenant und auch in Ihrer Kontrolle. Also Sie haben dann hier einfach eine bessere Zugriffsmöglichkeit. Auch hier sieht man, das ist jetzt ein Beispiel von einem externen Netzwerk, und da sehen Sie, wir haben da eben so ein Office 365 International User Group, und da sehen Sie einfach, da sind sehr viele verschiedene Personen von unterschiedlichen externen Netzwerken, und die treffen sich dort, um Fragen zu stellen, um Themen zu beantworten, um gemeinsam an Tasks auch zu arbeiten. Nummer 7, Delph und der Office Graph. Zeige ich auch wieder auf Screenshots her. Der Office Graph ist eine Technologie, Graphentechnologie, die mir quasi Dokumente oder Personen vorschlägt, die für mich relevant sind. Wie funktioniert das? Es gibt eine eigene Session dazu, zu Delph. Meine Bewegungen, meine Dokumente in Office 365 werden aufgezeichnet, also ich bekomme das ja mit über den Graphen, und ich kann darüber, über diese Methode dann auch herausfinden, okay, die Martina Grom, die arbeitet sehr viel mit dem Florian zusammen, damit wird sie auch mit Dennis wahrscheinlich viel zusammenarbeiten. Und das sind einfach die Schlüsse, die ich daraus ziehe, und ich bekomme dann über Delph ein Portal zur Verfügung gestellt, wo mir diese Dokumente, die möglicherweise für meine tägliche Arbeit relevant sind, dargestellt werden. Ich bezeichne sie mal als eine umgedrehte Suche. Wir wissen ja nicht mehr, wo alles abgelegt ist. Und so habe ich mit Delph auch die Möglichkeit, Dokumente zu finden, ohne dass ich mich erinnern muss, dass es am Netzlaufwerk X, im Folder Y und im Unterfolder Z. Also solche Möglichkeiten habe ich hier. Und was ich hier auch sehe, ich könnte die auch strukturieren und könnte die zum Beispiel zu einzelnen Boards hinzufügen, hier drinnen. Was habe ich dann noch? Was wird mir der Office Graph noch bieten? Und das ist auch etwas, ich werde ein neues Portal reinbekommen, wo ich zum Beispiel auch sehen kann, wie verbringe ich denn meine Zeit arbeitend. Ja? In dem Dashboard wird das gezeigt, mein Work-Life-Balance, wo ich dann einfach sehe, die Martina Grom ist 50% ihrer Zeit in Meetings, 30% ihrer Zeit schreibt sie E-Mails, und die restlichen 20% ist sie dann produktiv. Also solche Analysen wären dann darüber auch möglich und könnten mir aufgezeigt werden. Und das Schöne hier drinnen ist aber auch, dass ich hier auch sehen würde, wie Teams untereinander, miteinander kommunizieren. Und dass ich auch das hierüber analysieren kann. Dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe hier mich als Person, ich habe hier ein Produktteam, ich habe hier ein Sales-Team, und ich merke einfach, wenn die Kommunikation nicht über mich läuft, dann läuft sie gar nicht. Das heißt, Sales und Produktion reden einfach nicht miteinander. Ja? Also auch solche Themen könnte ich hierüber analysieren. Nummer 8. Ja.
Ich
Ja. Also die Frage war, wie schaut das dann aus, was mitprotokolliert wird im Tenant? Kann ich das auch ausschalten oder beeinflussen? Die Antwort ist ganz einfach, ja, jeder Benutzer kann Delph an- oder ausschalten. Und Sie können auch auf globaler Ebene sagen, ich möchte den Office Graph nicht verwenden. Ja, können Sie einfach ausschalten. Würde aber mit Ihrem Betriebsrat dann auch die Frage klären, ob der Präsenzstatus auch schon zu viel der persönlichen Information ist. Richtig.
Oder wenn mit Delph nur die Oberfläche ausgeschaltet und im Hintergrund trotzdem mitprotokolliert.
Die Frage lautet, wenn der Benutzer selber Delph deaktiviert, wie schaut das dann aus? Wird dann trotzdem im Hintergrund das weiter protokolliert? Die Antwort ist nein, es wird dann dahinter nichts mehr mitprotokolliert. Ja? Ich kann Ihnen nur empfehlen, bitte gehen Sie nicht davon aus, dass da Daten von Ihnen persönlich protokolliert werden, die dann weitergegeben werden, weiter analysiert werden. Der Office Graph ist dazu da, Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern, Ihre tägliche. Ja? Genauso wie der Präsenzstatus, deswegen diskutiere ich das auch ganz gern mit Betriebsräten, wie der Präsenzstatus mir einfach hilft in der täglichen Kommunikation. Wenn ich versuche, den Florian zu erreichen und ich sehe, der ist gerade grün, dann kann ich ihn in dem Moment anrufen. Wenn ich aber sehe, er ist offline, erspare ich mir einen Anruf und bin damit auch schneller und effizienter. Ja? Also Sie müssen das auch so sehen. Ja? Also dieses, das ist jetzt irgendwie eine böse Protokollierung, die alle meine Daten trackt, muss nicht immer der Anwendungsfall sein. Okay? Gut. Next-Gen Portals, damit ich es einmal kurz herzeige. Muss ich kurz live herzeigen. Wenn ich das hier drinnen habe, habe ich hier zum Beispiel ein Videoportal. Was würde dieses Videoportal tun, ist auch der Anwendungsfall für viele Unternehmen, dass sie sagen, ich möchte ein Videoportal im Unternehmen haben. Ich habe sehr viele Videos, die ich meinen Mitarbeitern zeigen möchte, Trainingsvideos, Schulungsvideos und so weiter. In Office 365 habe ich diese Funktionalität schon eingebaut und könnte quasi auch Schulungsvideos, Trainingsvideos hier einfach zur Verfügung stellen. Der Vorteil damit ist, das liegt in Ihrem Tenant, ist durchsuchbar und funktioniert auch auf jedem mobilen Device. Und ich kann das doch auch hier drinnen verwenden. Kurz zurück. Ja, ja, ja. Es tut mir leid, meine Demo ist immer auf Englisch, ja, weil ich die ganzen Demos aufmache, aber Sie haben Office 365, ich glaube, Stand heute in 140 Sprachen zur Verfügung.
Ja.
Auch die Videos. Ja. Nächster Punkt. Transparenzbericht, da geht es wieder ein bisschen um Datenschutz. Ich zeige das jetzt einmal auf den Folien her, können Sie aber auch abrufen. Microsoft sowie auch andere Hersteller wie Facebook, Google, Apple und so weiter veröffentlichen jedes Jahr ein Law Enforcement Report, ist der englische Begriff, ein Transparenzreport. In diesem Report wird konsolidiert angegeben, wie viele Anfragen es gegeben hat von Behörden, um auf Daten von Benutzern zuzugreifen. Das sind jetzt einmal die Zahlen, wie sie waren 2012, wo sie das erste Mal rausgekommen sind. Und da sehen Sie auch, Microsoft trennt diesen Report in Business Services und Consumer Services. Consumer Services sind Xbox, Live Account, Xbox Music und so weiter, also alles, was im privaten Bereich ist, Outlook.com, Hotmail und so weiter. Unternehmensservices sind Services, die Azure Active Directory verwenden, also Office 365, CRM, Online, Azure. Das sind so die Anfragen. Und da sehen Sie einmal, im ersten Jahr war das halt so, es hat weltweit 11 Anfragen gegeben für Unternehmensservices. Und wenn man das in Zahlen dann einmal fasst, ist, wie viele Anfragen es gegeben hat und bei wie vielen Daten dann es auch zu einer Datenweitergabe gekommen ist. Datenweitergabe wird wieder getrennt in zwei Einstellungen. Ich gebe Daten weiter, zum Beispiel Martina Grom war am 11. September in Köln, das habe ich anhand ihrer IP-Adresse ermittelt, das sind die einzigen Daten, die übermittelt werden. Eine weitere Datenweitergabe könnte dann passieren, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, ich könnte Daten auch von dieser, also personenbezogene Daten wie E-Mails oder Content dieses Daten abfragen. Und auch hier sehe ich dann Basisinformationen, die weitergegeben worden sind und dann eben auch Inhalte, die weitergegeben worden sind und es gibt auch keine Weitergabe. Keine Weitergabe passiert einfach damit, den User gibt es nicht, der Antrag ist nicht valide und sonstige Dinge auch. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass auch verstanden wird, dass es nicht so ist, dass jetzt jede Regierungsbehörde einfach zu einem Hersteller geht und sagt, ich möchte jetzt die Daten haben von der Martina Grom, sondern das geht über einen Gerichtsbeschluss. Der Gerichtsbeschluss sagt dann, dass dann Microsoft sagt, wir sind nur der Hoster, bitte geht zum Eigentümer der Daten und fordere dort die Datenherausgabe. So eine Herausgabe könnte dann einfach passieren aus Sicherheitsgründen. Und das ist auch ganz interessant, wer fragt am meisten an? Ich zeige das immer ganz gern her in Österreich, weil 2012 gab es keine Anfrage aus Österreich, aus Deutschland gab es schon Anfragen und da könnte ich das auch machen. Ist im Web abrufbar, kann jeder von Ihnen anschauen. Letzter Punkt, Office 365 Groups. Da gehe ich nur ganz kurz drüber, was Office 365 Groups sind. Office 365 Groups ist ein Service, das raus aus Azure Active Directory erzeugt wird und mir Informationen teilt über meine unterschiedlichen Services. Was bedeutet das? Wenn ich ein Gruppenmitglied bin, dann habe ich die Gruppe auch in meinem Outlook drinnen, ich habe sie in meinem OneNote drinnen, ich habe einen Gruppenkalender drinnen, ich kann sie in CRM Online verwenden und so weiter und ich bin immer in der gleichen Gruppe. Also Office 365 Gruppen sind quasi der Verbinder aller meiner Office 365 Services. Und auch das ist natürlich ein Vorteil, weil ich hier in der Teamzusammenarbeit dann auch ganz gut das zusammenarbeiten kann. Gut, nachdem ich die Zeit ein bisschen überzogen habe, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ja.
Und es kam die Meldung Guided. Musste also die EA-Produkte deinstallieren, dass ich die Office 365-Produkte installieren konnte. Ich stehe jetzt einfach davor der Frage, muss ich jetzt meine Visio- und Project-Produkte auch, die 365er-Produkte, als Add-on lizenzieren oder gibt es eine Alternative?
Ich kenne den Fall, ein Kunde von mir hatte das gleiche Problem. Grundsätzlich ist die Parallelinstallation möglich. Also Parallelinstallation meine ich von Office 365. Die Frage war, ich habe MSI-Pakete von Visio und Project und wenn ich jetzt Office 365 Pro Plus aus der Click-to-Run-Variante installiere, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Muss ich das jetzt über ein Add-on lizenzieren? Die Antwort ist, ich hatte das gleiche Problem beim Kunden von mir. Die haben auch Visio und Project mit MSI installiert und haben das Office 365 Pro Plus ausgerollt. Es kommt auf die Reihenfolge der Installation an. Ja, warum? In den MSI-Paketen von Visio und von Project ist noch eine ältere Version vom Office Upload Center drinnen. Und das ist das Problem hier drinnen in der Installation. Das heißt, wenn Sie zuerst die Office-Produkte installieren und dann noch einmal die MSI-Pakete und danach die Office-Installation reparieren, können Sie das beides verwenden parallel. Ja? Ja? Variante 2 ist natürlich, dass Sie die Lizenzierung auch von den Produkten umstellen auf die Click-to-Run-basierenden Versionen. Es kommt darauf an, also mein Kunde, das sind 1100 User, die leben wunderbar mit der Lösung. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht handelbar ist, aber es ist, Sie müssen einfach da auf die Installationsreihenfolge achten. Ich höre aber von immer mehr und mehr Themen. Ich würde das auch bei der Microsoft über einen Case deponieren, weil dann wird Microsoft auch sagen, okay, viele unserer Kunden haben ein Thema und dann wird es wahrscheinlich auch ein Update für die Produkte geben. Okay? Gut, dann Dankeschön. Sollte es noch Fragen geben, ich bin auch noch den ganzen Tag hier, also einfach vorbeikommen. Dankeschön.